Herzlich willkommen bei New York to Zurich täglich, der Podcast von Swissquote. Die Wall Street hat nach den gestrigen Erzeugerpreisen, die dem Markt Aufwind verliehen haben, die heutigen Verbraucherpreise zu verdauen gehabt. Auf Jahresbasis eine Steigerung von 2,9% bei den Verbraucherpreisen war um 0,1% schwächer als erwartet. Allerdings, die Kernrate war mit 3,2% exakt im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Die Frage ist nun, ob der Markt Recht behält, wenn er davon ausgeht, dass wir im September eine Zinssenkung seitens der Fed erwarten werden. Fällt diese um 25 oder um 50 Basispunkte aus, ist die große Frage. Der Markt auf jeden Fall ist froh, dass die geopolitische Situation im Nahen Osten nicht weiter eskaliert und Gegenwind liefert. Nachdem gestern bereits die Erzeugerpreise etwas günstiger für den Markt ausgefallen waren und nur um 0,1% gestiegen waren, waren auch heute die Verbraucherpreise, die im weitesten Sinne in Line waren mit den Erwartungen, der Grund dafür, weshalb die Wall Street steigen konnte. Gleichzeitig gab es keinen Gegenwind von anderen Nebenkriegsschauplätzen im wahrsten Sinne des Wortes und damit aus dem Nahen Osten, wo Präsident Joe Biden hingereist ist, um einen möglichen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas zu vereinbaren. Und das auch ohne die Beteiligung der Hamas, die möglicherweise nur indirekt am Prozess beteiligt sein wird. Allerdings werden Katar und Ägypten gemeinsam mit den USA versuchen, dem Iran ein Angebot vorzulegen, sodass dieser dann am Ende, und das ist die Grundvoraussetzung, nämlich ein Waffenstillstand in Gaza, keine Grundlage mehr hat, Vergeltung zu üben für die militärischen Aktionen, die Israel in den vergangenen Tagen und Wochen vorgenommen hatte. Beim Blick auf die Konjunktur- und Makrodaten außerhalb der USA fällt auf, das BIP in der Eurozone ist im Rahmen der Erwartungen ausgefallen mit 0,3%, wenngleich es sehr unterschiedlich auf die größten Länder verteilt ist. Spanien wächst um 0,8%, Frankreich um 0,3%, Italien um 0,2% und Deutschland mit minus 0,1% im abgelaufenen Quartal mit der roten Schlusslaterne. In Großbritannien gab es auch Inflationszahlen, die sehen etwas anders aus als in den USA. Da geht es deutlicher nach unten und in Richtung Goldilocks-Szenario, denn der Gesamtindex, was die Inflation betrifft, ist zwar auf 2,2% gestiegen, erwartet worden waren aber 2,3%. Und bei der Kernrate ist man statt mit 3,4 nur in Anführungszeichen mit 3,3% Steigerung konfrontiert gewesen. Vor allen Dingen im Dienstleistungssektor sind die Inflationsraten mit 5,2% unter den erwarteten 5,5% zurückgeblieben. Die Aktienmärkte in Europa sahen vor allen Dingen bei Autos, Industrie, Luxus und Technologieaktien eine gewisse Outperformance, während Basisrohstoffe, Aktien aus dem Gesundheitssektor und dem Versorgungsunternehmen trotz guten und soliden Zahlen von RWE und E.ON unter anderem eher mal zurückblieben. Die asiatischen Aktienmärkte waren mit dem Nikkei positiv unterwegs und mit dem Hang Seng und dem Shanghai Composite im negativen Bereich. Zudem gab es eine Meldung, dass Japans Ministerpräsident zurücktreten wird. Er will den Weg freimachen für ein junges, unverbrauchtes Gesicht, mit Spannung deswegen zu erwarten, weil ja zwischen der japanischen Administration und der Bank of Japan über die weitere Zinspolitik gesprochen wird und man versucht zu gucken, was das für den Yen und die japanische Wirtschaft bedeutet. Vor anderthalb Wochen gab es ja da die Auflösung der großen Cash and Carry Trades. Was die Erwartungen der Fed betrifft, ich habe es eingangs schon so ein bisschen angedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass wir 25 oder 50 Basispunkte Zinssenkung im September sehen, wird im Moment vom Markt mit 50-50 eingeschätzt. Viel wichtiger ist die Erwartung, dass wir zum Ende des Jahres bei minus 1% insgesamt liegen, zum Vergleich zum aktuellen Zinsniveau. Wie sich das dann verteilt und wie das Tempo ist und mit welcher Begründung Fed-Chef Jerome Powell und seine Kollegen im September die Zinssenkung macht, ist das, was man noch mit Argusaugen beobachtet seitens der Marktteilnehmer, vor allen Dingen in Jackson Hole auf dem Symposium ab dem Donnerstag kommender Woche. Da wird man auf die Lippen von Fed-Chef Jerome Powell besonders achten. Gucken wir nach Washington in das politische Geschehen dort, denn Kamala Harris kann weiterhin mehr Spenden generieren als ihr Präsidentschaftskonkurrent Donald Trump. Dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass auch die Umfragewerte für sie sich weiter positiv entwickeln. Am Freitag dieser Woche wird sie zudem einen ersten Vorschlag machen, ein Papier vorlegen, wo sie nochmal darauf eingehen will, mit welchen Maßnahmen sie die amerikanische Mittelklasse entlassen möchte auf der einen Seite und wie ganz konkret, und das will auch Big Tech America und das Silicon Valley, wie ihre Wirtschaftsprogramm denn als Präsidentin aussehen könnte. Rückenwind auf jeden Fall dafür, wenngleich Jamie Dimon, CEO von JP Morgan Chase, insgesamt was die amerikanische Wirtschaft betrifft, nicht ganz so optimistisch ist, denn er hält ein Soft Landing nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 35-40% für wahrscheinlich. Er geht davon aus, dass die Wahrscheinlichkeiten, dass die amerikanische Wirtschaft eine Rezession erleiden wird, doch vielleicht über diesem Level. Er fügt hinzu, dass die Inflationsrisiken nicht zu unterschätzen sind, denn die Fiskalpolitik im nächsten Jahr, unabhängig davon, wer der zukünftige Präsident oder die Präsidentin sein wird, wird herausfordernd. Der Inflation Reduction Act, die Investitionen in klimaneutrale Energiegewinnung und alles, was da als Derivativ umherstreut, plus die Militärausgaben, Stichwort Nahost und Russland-Ukraine-Krieg, sie werden weiter nach oben schnellen und die Fiskalpolitik negativ beeinflussen, ergo auch die Inflation. Kommen wir zu Verbrauchermeldungen. Da gab es unter anderem ja gestern den 25-prozentigen Aktienaufschlag bei Starbucks. Und wir haben gleichzeitig in dem Fahrwasser auch Estée Lauder, die übrigens am 19. August ihre Zahlenwerk vorlegen werden, also am Freitag, und Nike gesehen, die Zugewinne verzeichnen konnten, und das ohne große Story. Die Story dahinter ist tatsächlich die, dass man sagt, naja, Estée Lauder und Nike sind auch Franchise-Unternehmen, große global operierende Unternehmen, deren Management jeweils auch etwas in die Jahre gekommen sind und möglicherweise ihren schöpferischen und wirtschaftlichen Zenit und ihre Leistungsfähigkeit überschritten haben. Und möglicherweise, so die Spekulation von Aktieninvestoren, könnte man auch da Umbrüche sehen oder aktivistische Investoren und eine Agilisierung, eine Revitalisierung der jeweiligen Aktien. Zumindest das die Gründe, weshalb die Aktien gestiegen sind. Bei Flutter, dem Glücksspielunternehmen, waren es Zahlen, Daten, Fakten, die der Aktie Schub nach oben verliehen haben. Man meldete im zweiten Quartal einen Umsatzsprung um 20%, deutlich über den Erwartungen, ähnlich wie das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen, mit +17% auf 738 Millionen US-Dollar. Bei den Earnings per Share ging es sogar noch deutlicher nach oben um 56% auf $2,61. Und auch der Ausblick stimmt. Man sieht einen Umsatzanstieg von 20% beim Umsatz und beim Gewinn vor Steuern sogar auf 34%. Bei Home Depot war das Rennen zwischen Bullen und Bären unentschieden, während die Bären einerseits die Umsatzeinbußen anmarkerten und sagten, naja, -3-4% Umsatzrückgang, das haben wir so nicht erwartet, haben die Bullen ins Felde getragen als Argument, dass man sagt, natürlich wird die Fed die Zinsen senken und dann werden die amerikanischen Verbraucher entlastet, wieder zuversichtlicher, was die Wirtschaft insgesamt betrifft, solange wir, wie gesagt, ein Soft Landing sehen, und dann werden sie auch wieder mehr zu Hause investieren. Davon sollte Home Depot als gut aufgestellte Marke profitieren können. Bei Kellanova, das Unternehmen, das unter anderem für Pringles verantwortlich ist, wird eine Übernahmeidee gemeldet. Der Süßwarengigant Mars will den Pringles-Hersteller Kellanova für $83,50 je Aktie im Wert von roundabout gesamt 30 Milliarden US-Dollar übernehmen, so ein Bericht im Wall Street Journal. Zur Einordnung, Mars, das ist das Unternehmen, was ungefähr 50 Milliarden US-Dollar an jährlichen Umsätzen macht versus 13 Milliarden bei Kellanova. Wenngleich man Mars natürlich als Schokoriegel-Gigant irgendwie kennt, aber nicht zu vergessen, 60% des Umsatzes generiert das Unternehmen aus Tiernahrungsmitteln und Tierzubehör, also Pedigree, Pal und Whiskas. Wer unter Ihnen ein Haustier hat, wird das sicher kennen. Warum macht dieser Merger Sinn? Naja, schlicht und ergreifend, weil man bei verbrauchssensitiven Konsumenten darauf achten muss, Logistik- und Rohstoffkosten im Blick zu behalten, um die Margen zukünftig weiter durchzusetzen. Dementsprechend erhofft man sich von solch einem Merger natürlich Synergieeffekte. Die erhoffen sich auch der aktivistische Investor Elliott bei Southwest Airlines. Die gebeutelte Airline soll zukünftig von 10 dem Investor nahestehenden Personen im Board vertreten werden. Insgesamt 15 Board Members hat das Unternehmen. Das wäre also ein ziemlich gehöriges Gewicht, was Elliott zukünftig in Sachen Entwicklung mitsprechen würde. Bei Starbucks gab es natürlich eine Reihe von Analystenkommentaren zu der gestrigen Personalie um Brian Nickel. Unter anderem Barron's sagt, man muss ein bisschen auf die Euphoriebremse treten, weil so ein CEO, der kann das Ganze von eben auf jetzt auch nicht richten. Gleichzeitig gab es aber eine Reihe von positiven Analystenkommentaren, so unter anderem von Barclays, die das Kursziel von 93 auf 110 Dollar nach oben genommen haben und bei ihrer übergewichten Einschätzung geblieben sind. Natürlich die Personalie, das ist der entscheidende Faktor, ebenfalls genauso bei der Citibank und ihrem Anpassen des Kursziels auf 98 Dollar. Ein interessanter Satz an dieser Stelle. Man sagt von Seiten des Analysten, das wichtigste Kapital in einem Unternehmen ist das Humankapital, vor allen Dingen an der Spitze eines Unternehmens. Das kann man mal so stehen lassen. Gut lief es auch für TUI. Die können vor allen Dingen davon profitieren, dass FTI Konkurrenz gegangen sind und dann reisewillige Menschen den Weg zu ihnen und ihren Angeboten gefunden haben. Gute Zahlen gab es auch von der Schweizer Großbank UBS. Man kommt in Sachen Konsolidierung der Credit Suisse viel schneller voran, hat 6 Milliarden US-Dollar im Volumen schon einsparen können, ist dementsprechend damit 7 Meilenstiefeln unterwegs und das Zahlenwerk, was man bei Umsatz und Gewinn gesehen hat, konnte die Anlegerinnen und Anleger auch überzeugen, die Aktie im positiven Bereich unterwegs. Nicht so schlechte Nachrichten, eher mal was Positives gibt's mal von Boeing. Man hat vermeldet, 43 Flugzeuge im Juli ausgeliefert zu haben. Im Juni waren es 44, nur eines mehr. Es scheint so ein gewisser Bodenbildung stattgefunden zu haben beim Flugzeughersteller. Das ist doch eine positive Nachricht, die nicht adaptiert werden kann aus der Stahlbranche, denn der weltgrößte Stahlproduzent Weiwu Steel aus China warnte, dass die Branche vor einer schlimmeren Krise steht als in den Jahren 2008, Subprime und 2015. Wir erinnern uns, und das ist auch deutlich abzulesen an den schlechten Zahlen, die aus der Ecke gemeldet wurden, unter anderem von ThyssenKrupp. Gute Zahlen gibt's in Sachen Software und Hardware, denn KI-PCs machen einem Reuters-Bericht zufolge mittlerweile 14% aller Auslieferungen aus. Also KI kommt mit großen Schritten. An der Stelle noch der Hinweis, heute Abend kommt ein Dinosaurier der Internet-Gigantomanie, Cisco mit seinem Zahlenwerk um die Ecke. Das muss man sich unbedingt noch angucken, wie das ausfällt. Bespreche ich mit Ihnen hier morgen an der gleichen Stelle. Ich freue mich drauf. Bis dahin für Sie einen guten Handelstag. Tschüss.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Thank you.